Hello and welcome to the Sting Podcast. Wir sprechen über Better Call Saul. Und du bist nicht der Dings, der hier, Kevin Costner, ne? Das sei mal gesagt. Und ich begrüße an dieser Stelle das Ex-Kamerakind und soon-to-be-Regisseur of Masterpieces, Flo.
Guten Tag. Hallo, ich möchte aber eigentlich bei Hamlin und Gremlin anfangen als Praktikant.
Ja, das kannst du ja machen, wie du willst, ist mir doch egal. Und ich stelle die Gäste und Freunde meines Podcasts so vor, wie mir es beliebt, weil in diesem Cast bin ich der Herr des Hauses. Und der Hausherr der anderen Casts sei auch an dieser Stelle wieder begrüßt, weil er ist der Mr. Matz, der Herr der Ringetechnik, der Mac, der Snyder aus dem deutschen ZDF. Nein, von Nerd-Emissionen und dem ganzen anderen Schüssel. Seid gegrüßt, Herr Mac Snyder.
Hallo.
Hallo. Ich glaube, wir haben Latenzen.
Nee, ich habe mal kurz überlegt, ob ich irgendwas Schlaues sage, aber das Einzige, was mir eigentlich...
Ja, ich hatte jetzt eigentlich einen Spruch aus der Folge erwartet, so wie du es die letzten Male gemacht hast.
Ich habe gerade keinen im Kopf und den hast du gerade schon gemacht.
Ja nun, dabei habe ich überlegt, es gibt so viele Sprüche in dieser Folge. Ich habe mich dann für diesen entschieden. Ich hätte auch sagen können, er guckt nach Westen.
Ja.
Aber dazu später mehr.
Ja. Ja, letzte Folge dieser Staffel und ich habe mich schon erwischt, wie ich so überlegt habe, nächste Woche habe ich wahrscheinlich wieder Spätschicht, da müsste ich dann den schon mal schreiben, dass dann für so ein also ist ja nicht doof.
Tja nun.
Man muss sein ganzes Leben wieder umstellen.
Ja.
Mehr oder weniger. Ich sag mal so, wir können ja, je nachdem, wer von euch beiden Zeit hat, trotzdem nächste Woche was machen. So ist ja nicht. Gibt ja noch andere Dinge, ne, die auf dem großen Zettel stehen.
Der also mir alternativ nicht vorliegt.
Zum Beispiel. Ja, der liegt ja online vor. Den hatte ich dir ja mal gelinkt. Was ja zum Beispiel ansteht und wir unbedingt machen wollten, war Tatortreiniger.
Mhm.
Na? Und da könnten wir das Prinzip der, wir gucken eine Folge und besprechen diese ja genauso machen.
Ja.
Auch wenn nicht jede Woche eine released wird, aber...
Liefen da irgendwie neulich wieder neue Folgen, weil ich bei Radio Nukular irgendwas gehört habe, und Max irgendeine Folge beschrieben hat, wo ich so dachte so, wovon spricht er und irgendwie wieder irgendwas verpasst oder so? Habe ich auch irgendwas verwechselt, weil die Folgenbeschreibung sagte mir irgendwie gar nichts.
Die nächsten kommen doch erst im Herbst raus.
Und ich habe neulich übrigens bei so einem Gewinnspiel für die, ich glaube, irgendwie DVD-Box oder so teilgenommen, wo dann so Fragen gestellt wurden.
Und du hast nicht gewonnen?
Ich habe zumindest die Fragen alle richtig beantwortet. Die eine Frage war auch so und jetzt eine ganz schwere Frage für die großen Insider. Waren halt alles relativ einfache Fragen, wenn man halt die Serie gesehen hat. Also auf Netflix ist ja der Tatortreiniger, ich glaube, komplett verfügbar. Tatortreiniger.
Das halte ich ja mal für ein Gerücht.
Alle drei Staffeln. Sind wir nicht schon bei 4? Ich glaube ja, oder? 2011 bis 2014.
Ja.
Also, ich habe auch so festgestellt, dass, obwohl ich versucht habe, damit immer up-to-date zu bleiben, mir da so ein, zwei Folgen echt unter die Lappen, unter den Lappen oder den Händen weggefallen ist und nichts gefunden habe, beziehungsweise erst später entdeckt habe. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, so ein paar haben sie halt erst irgendwie nur per Livestream gezeigt, dann später nochmal im Fernsehen und auch alles zu ganz komischen Zeiten immer.
Oh, jetzt hat er nicht aufgenommen, die Kacke hier.
Scheiße. Es ist doch, also dieses Programm ist doch wirklich unglaublich, ja?
Dieser Bug hat sich zu dumm zum. Muss einfach nur auf Rekord drücken und dann nichts mehr machen.
Ja, aber es hat's nicht getan, weil es ja diese Gespackung hat hier.
Ja, gut, ja, wir sind bei 4 Staffeln. Jetzt musst also ja. Drück auf Rekord, mach es, minimier das Fenster, dann ist gut. Da passiert nichts. Wir haben 16 Stunden am Stück damit aufgenommen, da ist auch nichts passiert. Also jedenfalls nicht von alleine.
Ich werde es jetzt nicht erklären, weil es hat nichts damit zu tun, ob man aufnimmt oder es aufhört, sondern einfach, man kommt gar nicht zum Aufnahmeknopf hin und dann nimmt er nicht auf. Naja, egal. So. Aber jetzt
nimmt anders gesagt, Florian ist zu doof.
So, ich sage jetzt sowieso nichts mehr. Ich gehe jetzt nämlich erstmal weg. Tschüss. Jetzt bin ich wieder da. Ach, wie schnell.
Kommen wir doch mal zum eigentlichen Thema dieses Casts. Wir besprechen Better Call Saul. Heute die Folge 10 von Staffel 1, namentlich Marco, und auch das Staffelfinale von Staffel 1. Und ich würde mal sagen, wir machen es wie immer chronologisch und fangen vorne an. Und es geht los mit besagtem Marco in einer Spelunke in, keine Ahnung, wo waren das eigentlich?
Gute Frage.
Irgendwo. Weit weg von Albuquerque
auf jeden Fall. Nicht in Albuquerque, ich glaube Chicago?
Könnte sein. Wer weiß.
Kann gut sein.
Wir sind mal, weil ich meine, außer der Bar haben wir ja noch nie viel gesehen. Ja, die Bar und die Gasse.
Ich glaube, dahinter, ums Eck. Eine größere Stadt bei den Amis auf jeden Fall.
Ja gut, davon also, gibt es ja auch nur ganz wenige, ne?
Also eine namhafte jetzt so, wo man so sagt, da bin ich, das ist da.
So wie San Francisco, Las Vegas, L.A., New York, die Welt. Seattle und so.
Denken Sie, Amerika, nee, ich meine, es war irgendwie Chicago, ist ja auch egal. Auf jeden Fall weit weg von Albuquerque, New Mexico.
Ja. Und der Opener ist eine Gambling-Situation, eine Rätselspaß-Spielaktion. Wir sehen einen Jungspund, der versucht, einen 20-Dollar-Schein zu entfernen. Dieser liegt auf einem Flaschenhals, stabilisiert von 4 Münzen. Und er muss schauen, dass er ohne die Flasche und die Münzen zu berühren den Schein da wegkriegt. Er scheitert aber kläglich und verliert den Schein an Marco, der mit Trick 17 aus der Westentasche sozusagen mit einem geschickten Handgriff, mit einer fixen Bewegung diesen dort entfernt. Und dann gucken sie ganz schön dusselig. Wobei ich mir sagen muss, jo, die seien wohl angetrunken, weil so schwer ist das ja eigentlich nicht, oder?
Ich habe jetzt so beim Zugucken das nicht unbedingt erahnen können, was genau jetzt der Trick an sich ist, aber weißt du, diese ganzen Spielchen, die da wäre ich eh sozusagen ein leichtes Opfer, weil ich einfach mich dafür überhaupt nicht interessiere und dann müsste ich noch nicht mal großartig betrunken sein, so. Aber die haben sich ein bisschen was genehmigt, aber ganz zu und total fertig waren sie jetzt auch nicht eigentlich. Ne?
Das ist richtig. Jedenfalls verlassen diese dezent angepisst das Etablissement und Marco ruft noch so hinterher, ey, wollt ihr nicht eine Rolex kaufen? Und in dem Moment schreitet Jimmy herein. Und an dieser Stelle sollten wir vielleicht anmerken, das ist eine Rückblende. Mhm. Eine schöne Rückblende mal wieder.
Ja, man sieht,
auf das hast du jetzt Zeit. Aber nur an seinen Haaren erkannt. Ne?
Ja, es habe ich vor allen Dingen auch daran erkannt, Beschreibung der Situation, weil er kommt rein, sagt kurz Blabla, ich muss gehen, weil ich habe was vor und ich gehe nach Albuquerque, wollte nur kurz Tschüss sagen, Chuck sitzt im Auto. Das ist quasi der Anschluss an die Rückblende von Folge Schlag mich tot. Ich glaube, es war die Held Folge 4, wo wir den Opener sehen. Jimmy ist in diesem Knast-Verhörraum und Chuck kommt rein und reißt ihn raus. Ich glaube, das war Folge 4.
Ich weiß es nicht.
Der Sting hat ein gutes Gedächtnis.
Zumindest was sowas angeht, ja. Und demzufolge schließen sich hier zwei Kreise. Und ja, er verrät ihm nur, dass er für Chuck arbeitet in der Kanzlei, und zwar im Post-Dingens. Und ja, reitet dann von dannen und lässt Marco traurig hinterherblickend zurück. Und wir haben unseren schönen Opener, der diesmal wieder sehr bunt ist. Und wir sehen eine Kaffeetasse, die am Boden zerschellt.
Das fand ich auch sehr schön. Und vor allen Dingen ist mir jetzt auch aufgefallen, woher ich den Marco-Schauspieler kenne. Und zwar
aus diversen Serien wahrscheinlich.
Ja, ist mir auch aufgefallen, dass er eigentlich relativ bekannt ist. Aber ich kannte ihn jetzt eigentlich auch wieder nur aus einer ganz neuen Serie, die sich da nennt The Last Man on Earth, wo er auch vorkommt. Und guck an, der Junge ist auch nicht ganz so unbekannt.
Er ist ja auch nicht mehr ganz so jung.
Das stimmt wohl, ja. Das ist ja wohl richtig.
Nach dem Opener sehen wir die Werte Kim, wie sie Treppen hinunterschreitet, um zu Jimmy zu gelangen, der bei Hamlin und Gremlin unten verweilt.
Genau.
Und sie haben eine kurze Konversation. Wer möchte den Inhalt darbieten?
Ja.
Flo.
Ich werde es versuchen. Ja, wie gesagt, bei Hamlin und Gremlin in dem ganz tollen klinischen Büro, worüber ich mich ja schon einmal ausgelassen habe, was andere aber auch sehr schön fanden, in der Runde zumindest hier. Auf jeden Fall sagt Mr. Gremlin, ich nenne ihn einfach so, Mr. Hamlin Gremlin, sagt, ja, Jimmy,
stopp, hier, du bist schon ein Stückchen zu weit.
Du bist schon wieder ein ganzes Stück zu weit, ja.
Ja, dann möchte der also, Max Snyder das Gespräch zwischen Kim auf? Und Jimmy.
Wir schreiben nichts detailliert auf. Wir waren gerade bei der Szene. Kim schreitet die Treppe runter zu Jimmy und nicht Jimmy spricht mit Mr. Gremlin. Und Kim sagt halt so: Ja, schön, dass du auf den Deal eingehst oder so. Ich weiß nicht den genauen Wortlaut mehr. So ungefähr.
Der genaue Wortlaut war: Was machst du hier? Und Jimmy sagt: Genau, ich folge deinem Rat und gebe den Fall an hier den Gremlin-Kasper ab, weil ist vielleicht dann doch besser so, weil Chuck will mich ja nicht hier haben.
Genau. Und klärt sie darüber auf, dass er Bescheid weiß und fragt noch, warum sie das nicht früher gesagt hat und so.
Und ihre Antwort fand ich gut. Hat sich die einer gemerkt?
Nee.
Nee.
Ihre Antwort war, ich wollte nicht, dass du deinen Bruder hast.
Ach so.
Womit sie auch recht hat. Internet, wir haben ganz schön Latenzen. Ich habe nichts gehört.
Schweigen.
Nö,
ja.
Ach, hat jetzt keiner was gesagt, oder wie?
Ja, es hat tatsächlich keiner was gesagt.
Wow.
Dann kommen wir eben zu der Szene mit Mr. Gremlin.
Dann kann Flo die ja nochmal versuchen, in Reihe zu bringen.
Genau.
Ja,
also das Problem war halt, ich habe die Szene davor auch gesehen, dachte, ja, was haben sie da jetzt noch kurz belabert, weil gefühlt haben die, hat er ihr schon gesagt gehabt, irgendwie, dass er den abgibt. Hatte ich zumindest so irgendwie komisch in Erinnerung, keine Ahnung. Ich bin ja nicht einer, der sich die Folge dann nochmal direkt vorher anguckt. Auf jeden Fall, dann kommt er halt zu Mr. Gremlin und da geht's dann nochmal um das harte Cash. Also Mr. Gremlin sagt, hier, Jimmy, ne, haben wir ja gesagt, du gibst mir das, ich geb dir dafür was anderes, und zwar diesen netten Umschlag, in dem 20k drin sein sollen. Und natürlich noch das leere Versprechen, dass falls der Fall erfolgreich abgeschlossen wird, dass er dann natürlich noch seinen Anteil kriegt. Wo ich mich dann so gefragt habe, Breaking Bad Zeit spielt ja, wir sind ein paar Jahre danach, und da frage ich mich, ob dieser Fall noch weiter geht so. Und
also so lange wird der nicht gegangen sein.
Also, das weiß man ja nicht.
Wird nicht mehr als 5 Jahre gedauert haben.
Ja, aber so wie man
wir
weiß...
Wir können das ja am Ende mal eruieren, weil okay. wir dann ja auch am Ende dieser Besprechung von dieser Folge die Staffel 2 Aussichten mal prognostizieren wollen. Und dann passt das da eigentlich sehr gut rein.
Okay.
Was ich nämlich noch zu der Situation, Jimmy spricht mit Woodrow, nein, wie heißt er nochmal?
Howard.
Howard, ich will immer Woodrow zu ihm sagen. Woodrow Wilson war Präsident, aber egal. Er kommt herein und am Anfang ja so der Gremlin-Meister. Jimmy, ich habe das ja nie so gewollt und bla und blub. Und Jimmy meint, ja, ist mir klar. Und er meint so, ja, wie kommst du da drauf? Ja, da bin ich ganz von alleine drauf gekommen, weil... der Gremlin ihm ja auch unterstellt hat, hier hat die Olle Kim was verraten. Und er so, nee, da bin ich Schlaukopf schon extremst selbst drauf gekommen. Ich sag mal so, da gehörte dann nach der ganzen Vorgeschichte ja auch nicht viel dazu, eins und eins zusammenzuzählen. Und Jimmy entschuldigt sich ja dann auch schlussendlich noch für den Schweineficker-Spruch. Ja. Na, also im Grunde genommen haben die sich ja versöhnt. Und nachdem ja klar ist, dass... er ja gar nicht irgendwie so gegen ihn war, nur er war halt immer der Leidtragende, der es ausposaunen musste, weil Chuck einfach zu feige war, nehme ich mal an, seinen eigenen Bruder offen ins Messer laufen zu lassen. Was ich so schluss- und rückblickend über Staffel 1 an dieser Stelle schon mal sagen kann, dass das schon ziemlich arschlochmäßig war. Aber da können wir auch am Ende der Folge heute nochmal kurz drüber sprechen.
Ich muss aber irgendwie sagen, dass mir Gremlin ein bisschen zu freundlich bzw. positiv ihm dann gegenüber war. Also ich meine, die haben ihn am Anfang ja so aufgebaut als, ich will nicht sagen Antagonisten, aber als jemand, der ihn jetzt nicht so sehr mag. Und ja, ich glaube, das hat sich jetzt nicht unbedingt geändert. Ja. Nur, also ich meine, er ist vielleicht noch ein fairer Mensch und sagt, gut, das hast du, so eine Behandlung von deinem Bruder hast du nicht verdient, beziehungsweise ich hätte vielleicht auch fernab davon, dass ich dich nicht mag, vielleicht supportet, aber na, ich weiß es nicht, ob man. Ich glaube nicht.
Naja. Ich sag mal so, auf Basis des letzten Spruches von wegen, Jimmy, weißt du noch, dass ich dich immer so und so genannt habe? Ich weiß leider den Begriff nicht mehr. Es war irgend so ein Name, so ein dezent positiver Kasper-Name, möchte ich das mal nennen. Ich denke, da ist schon weniger Hass zwischen denen, als man über die ersten Folgen hin wegnehmen durfte, annehmen durfte.
Ja, das, also, aber den Satz, den fand ich einfach irgendwie dann komisch, weil mit allem, was man vorher gesehen hat, die hatten wenig miteinander zu tun. Klar, also man wusste, klar, die kannten sich irgendwie, aber man hat gemerkt, die haben wahrscheinlich nie mal ein persönliches Wort gewechselt und dann wollen sie mir jetzt noch erzählen, dass er ihm jetzt im Vertrauen so einen Namen gegeben hat oder was und die sich irgendwie mal vielleicht verstanden haben. Also das tut mir leid, das... nee, das sehe ich nicht. Das habe ich nicht gesehen, also nee.
Naja, vielleicht wird sich das ja in Staffel 2 noch ein bisschen mehr herausarbeiten.
Also ganz ehrlich, wenn sie bei der Anwaltskanzlei bleiben und dieser Brudergeschichte, also eigentlich ist die, finde ich, abgeschlossen und muss auch nicht nochmal behandelt werden, wirklich. Also... es würde der Serie vielleicht auch ganz gut tun, sich von diesem Handlungsstrang mal zu lösen und in andere Sphären voranzugehen, denn sonst haben wir einfach nur eine konsequente Weiterführung des Storystrangs aus Staffel 1.
Das ist richtig, aber auch das werden wir dann mal am Ende nochmal etwas näher sezieren. Ja, nachdem dieses... Ach nee, das Gespräch ist ja noch gar nicht beendet, weil Jimmy drückt dem Gremlin ja noch eine Liste in der Hand mit hier, das und das musste für den guten Chuck noch erledigen jeden Tag. Und er liest so die Liste rauf und runter und meint, das hast du jeden Tag für Chuck gemacht? Oh krass.
1,5 Jahre.
Ja, also... und da hat Jimmy ja auch noch erzählt, so dass er jeden Tag in irgendein Hotel gefahren ist mit einem schwarzen Sack, Müllsack und da überall das Eis geklaut hat. Ja. Wobei ich mir denke, ey, das gibt's da kiloweise für einen Dollar an jeder verdammten Tankstelle zum Kaufen. Ja? Also das wäre jetzt, glaube ich, nicht so kostenintensiv gewesen. Aber gut, wenn du es klauen kannst, ist halt noch billiger, ne?
Ja.
Und er merkt ja auch an, hier, pass auf, ich habe den ganzen Kram unten im Auto, kann deine Kasper direkt rausholen. Und nach dem Gespräch sehen wir auch, wie er mit Kim ins Parkhaus unten rüberläuft. Und er kommt an dem schönen zertretenen Mülleimer aus Folge 1 wieder vorbei.
Genau.
Fand ich auch eine sehr schöne Kameraeinstellung. So den zertretenen Mülleimer so unten rechts, direkt nah an der Linse. So mit dem direkten Deut, so hier, guck mal, den gibt's immer noch.
Ja, ich habe mich ja gefragt, ob noch mal was damit passiert, aber nö.
Aber ich glaube, der hat genug gelitten.
Ja, aber irgendwie fand ich dann bei deren Unterhaltung so, die hört ja dann relativ dann abrupt auf und geht in die nächste Szene über. Aber ich hätte
jetzt gedacht... Die nächste Szene ist aber auch grandios.
Ja, aber bevor wir dazu kommen, habe ich mich halt so gefragt, ja, was ist eigentlich jetzt so... Was ist jetzt eigentlich so der Stand der Dinge zwischen den beiden? So, also
und was war vor allen Dingen früher mal zwischen den beiden? Das haben wir immer noch nie aufgeklärt.
Ja, das, was war, kann man sich... Oder konnte man ja schon drüber mutmaßen. Aber das, was jetzt ist, das ist ja irgendwie eigentlich eine gute Freundschaft. So, ich glaube...
Ich denke mal... Ja. Das auch zum Ende der Dinge, was daraus wird. Ja. Und wir können eigentlich mal direkt einsteigen in die B-Szene. Weil auch da habe ich mir überlegt, ob ich einen Spruch daraus nehme zum Opening. Zum Beispiel sowas wie B wie Bruder oder so. Fand ich nämlich auch sehr schön. Oh. Wer möchte es erzählen? Wer kriegt es hin?
Mr. Max Snyder.
Ja, wir sehen wieder Slippin' Jimmy.
Und es ist Bingo-Zeit.
Genau. Und ja, irgendwie sieht er den ganzen, die ganze Zeit nur irgendwas mit B in der Zahl. Und
übrigens, ist euch aufgefallen, dass mittlerweile auf den Bingo-Tafeln wo die Omas und Opas ihre Stempel draufsetzen, die Werbung von Jimmy drauf ist?
Nö. Nee.
Ja, und sein Gesicht ist auch drauf. Das ist, fand ich sehr lustig, weil wir doch das letzte Mal noch drüber gerätselt haben, warum da noch keine Werbung drauf ist. Und jetzt ganz groß, need a will, call McGill mit Telefonnummer und seinem Konterfei und allem. Also cleveres Marketing. Aber gut, erzähl weiter.
Ja, und er zieht da immer irgendwie B und Zahl und wir sehen eine sehr interessante Kameraeinstellung und eine Intensivierung des, ja, Vorgangs, wie da die Kugel immer ausgewählt wird durch Zufallsverfahren und so. Und also es wird irgendwie intensiver dem Zuschauer gezeigt. Und wir sehen auch, wie Jimmy so am Überlegen ist, so, ja, Schuljahr ist mit B und er will halt immer irgendwas dazu erzählen, so B wie Bruder, so, was du gerade schon gesagt hast und solche Sachen. Und ja, irgendwann fängt er dann an, ein bisschen zu raten und redet sich vor versammelter Mannschaft sein Frust von der Seele.
Und erzählt die Chicago Sunroof-Geschichte.
Ja.
Eine sehr ziemlich weirde Geschichte. Er berichtet von einem, ja, also er redet nicht direkt von sich selbst, aber man merkt, dass es um ihn geht. Beziehungsweise um eine Geschichte, die er original erlebt hat. Es gab da wohl mal früher einen gewissen Chat, einen Typen, der hieß Chad, und es war in irgendeiner anderen Stadt und der war wohl ein Arschloch und der hat wohl mit einer gewissen Frau geschlafen und auch ein bisschen Geld jemandem geschuldet, jemandem bestimmten, hust, hust. Und deswegen war dieser jemand dann nicht so gut auf ihn zu sprechen.
Er hat die, soweit ich das im Original verstanden habe, in Ich-Form erzählt. Definitiv.
Das kann gut sein.
Weil ich Chad weiß hat mit meiner Frau rumgemacht und
ja, habe ich glaube ich
so weiter und so fort. Und am Schluss, wo er dann ja zum Ende der Story oder auf den Höhepunkt kommt, sagt er ja auch I had a few, also ich habe ein paar getrunken, einen in der Krone, aber erzähl mal die Geschichte weiter.
Ja, stimmt, du hast recht. Nee, ich meinte das irgendwie anders, glaube ich. Ach, müsste ich mir jetzt nochmal genau angucken und nitpicking, weswegen ich das so gesagt habe. Aber genau, also wir kommen zur Klimax der Geschichte. Jimmy war dann diesbezüglich betrunken und wohl auch sauer und hat dann zufällig, ich weiß gar nicht, wo das war, den Wagen von diesem Chat irgendwo stehen sehen, so einen schönen Wagen mit so einem schönen Chicago Sunroof, wie er gesagt hat, also so ein speziellen.
Ja, es war ein 7er BMW in weiß mit weißer Lederausstattung.
Ja, kann man sich sofort vorstellen, was für ein Typ das war.
Der in zweiter Reihe parkte vor einem Eiscafé.
Ja,
zweite Reihe, genau.
Die Leute kennt man. Oder kann man sich zumindest gut vorstellen. Und naja, wie gesagt, so ein schönes Schiebedach ist das ja. Ne?
Ja,
offen. Und da hat sich der gute Jimmy gedacht, komm, das Ding ist offen. Du bist betrunken, also scheiß drauf im wahrsten Sinne des Wortes. Er klettert hoch, zieht die Hose herunter und erledigt dort sein Geschäft. Das war auch alles wunderschön.
Ja, finde ich übrigens da ganz kurz eingeschoben, die Übersetzung von genau diesem Satz im Original meinte er, I defecated und in der Übersetzung, ich defekierte. Wobei ich mal wissen möchte, wie viele Leute da draußen das Wort defekiert schon mal gehört haben. Ich wage zu bezweifeln, dass das viele sind.
Das ist ein sehr schönes Wort, aber nicht unbedingt im allgemeinen Sprachgebrauch zu finden.
Das ist richtig. Und danach kommt er erst so richtig in Rage.
Ja, weil da haben sich wohl in dem Auto noch Menschen befunden. Das war ihm wohl nicht so ganz bewusst. Kleine Menschen, Kindermenschen. Und zwar von diesem besagten Chat. Und dann war es natürlich klar, dass dieser Chat etwas leicht sauer war und hat dann versucht, das dann so rumzudrehen, dass das eine Art sexuelle Belästigung gewesen ist, da die Kinder ja kurzzeitig auf den Hintern von James McGill starren mussten, als er dies tat. Und er hat dann versucht, ihm da draußen Strick zu drehen und hat es ja auch irgendwie halb geschafft, weil schließlich der gute Jimmy dann Hals über Kopf das Weite gesucht hat.
Was nämlich die Ausgangssituation für Rückblende Folge 4 mit Anschlussrückblende dieser Folge war. Das war nämlich die Situation, die ihn in den Knast gebracht hat, wo Chuck ihn raushauen musste.
Genau.
Und er ihm das Versprechen abnahm, dass er sich jetzt mal zusammenreißt und einen ordentlichen Job macht. Ja,
genau.
Das Problem an der Situation für Jimmy war nämlich, dass der Typ getönte Scheiben hatte an seinem Kraftfahrzeug, somit Jimmy nicht sehen konnte, dass dort noch kleinwüchsige Insassen verweilten. Und ja, nach Jimmys Aussage war die Tönung allerdings in einem Illinois zugelassenen Kraftfahrzeug überhaupt nicht legal. Und der Typ hatte allerdings gute Connections in der Stadt. Und daher hat er den damaligen Staatsanwalt dazu gebracht, aus der Situation quasi ihm den Strick zu drehen, indem er einem nicht, wie Jimmy sagte, ja, ein bisschen Sachbeschädigung, ein bisschen dies, ein bisschen das, sondern von wegen, ja, er ist hier Sexualverbrecher und just out of the blue ist er quasi Charles Manson wegen einer solchen Chicago Sunroof-Geschichte. Und Zeit seines Lebens bis heute knabbert er an dem Mist und da regt er sich dann so richtig auf. Was ja auch dann dazu führt, zum Abschluss dieser Szene, dass er dann hier so, ja, ist alles scheiße, deswegen bin ich hier und überhaupt und ja, wer hier was haben will, der kann sich das auch einfach nehmen. Kitty Cat Notebooks Free for All. Ja, also gratis Katzennotizhefte für alle, was übrigens auch ein schöner Opening-Satz gewesen wäre. Da hatte ich ja drauf getippt, dass der Max Snyder den nimmt, war gut, hat mich enttäuscht. Schmeißt das schöne, coole Teleskopmikro am Boden und verlässt das Etablissement. Also von daher eine sehr gute, mit Spannungsbogen aufgebaute Szene. Was ich auch immer lustig finde, ist diese jüngere Person in diesem fast schon clownartigen Outfit, die neben der Zugmaschine steht, also neben dieser Auswahlkugel-Geschichte, die die ganze Zeit sehr bedröppelt guckt und so überhaupt nicht weiß, was da jetzt gerade abgeht. Herrlich anzusehen. Meinungen dazu?
Ich finde es halt immer noch so witzig, dass er in diesem Altersheim anscheinend wirklich die Narrenfreiheit hat und da überall sein Werbestempel draufhauen kann und so wirklich ganz offensiv einfach nur hart Werbung macht, ich meine.
Naja, du musst ja irgendwie einen finden, der seinen Job da macht, ne? Und ja, das ist wahrscheinlich die Gegenleistung dafür oder so.
Ja, also ich gehe in der Annahme davon aus, dass Jimmy den Job da für diesen Bingo-Kram relativ unentgeltlich machen sollte, durfte, musste, wie auch immer. Dafür aber dann quasi eine Klausel da reingeballert hat, dass er dann wenigstens die Ollen mit Werbung zutackern darf. Wäre ja eine Option.
Ja.
Die ganzen alten Menschen wissen auch irgendwie so überhaupt nicht, wie ihnen da gerade geschieht.
Ja, die wissen auch nicht so viel so was.
Übrigens, die Bar ist in Chicago.
Habe ich doch gesagt, Chicago.
Ja, merke ich nur gerade daran, dass ich
Google
hier
Earth wissen.
Nee, bei 1556 das Taxi sehe.
Oscar
das
kriegt
Green Ribbon Taxi, wo ganz groß drauf Chicago prangt.
Ja.
Was natürlich dann nicht unbedingt Chicago sein muss, weil wir im Filmbusiness sind und das ein ganz krasser Trick sein kann.
Aber es fiel mehrmals der Name in Chicago.
Ja, aber ein eigentliches einmal. Set könnte woanders sein.
Und wisst ihr, was ich lustig finde?
Nee.
Was mir nämlich so gerade in einem Standbild auffällt, dass die Bar, erstens heißt sie Arnos, mit einem kleinen, ja, wie hieß die Folge? Schäferbub, Alpine Shepherd Boy, ausgestattet ist, so als so ein kleiner bayerischer, blonder, Lederhosen tragender, biersaufendes Kind. Als Konterfei und auch an den Pfosten, die da sind von dem Gebäude, einmal das ja dezent fränkisch anmutende Wappen, allerdings auch das niedersächsische Pferd sehe ich da und ein Bayern-Wappen und irgendwas mit Englisch, was ich auch sehr wirrt finde, so jetzt bei genauer Betrachtung. Sehr komische Bar.
Du hast ja auf Englisch geguckt und müsstest dann ja wissen, ob der Barkeeper oder ähnliches einen deutschen Akzent hat oder ähnliches, aber es ist nicht der Fall, ne?
Nee. Also dann, der hat ja auch irgendwie nur zwei Sätze gesagt, also der war jetzt nicht so gesprächig. Jedenfalls geht er zu einer sehr wunderschönen Musik dort entlang und sieht auch sein altes Kraftfahrzeug, was in der Obhut von Marco, dem Titelträger dieser Folge oder Titelgeber.
Ich dachte erst, er wollte ein Auto kaufen, dachte ich erst. Das sah so aus, als wäre das irgendwie so ein. Ich dachte erst, das wäre so ein Platz irgendwie von so einem Gebrauchtwagenhändler. Und ich so, er will jetzt die Schrottkarre kaufen oder was und irgendwie restaurieren oder was.
Ich habe gleich verstanden, dass wohl das Auto ist, von dem Johann? Er da erzählt hatte.
Okay. Also im Nachhinein, als er von seinem Auto erzählt, ja. In einem Gespräch.
Nee, er hat ja erst den Rentnern da erzählt, ich habe dann das Auto gemacht. Und dann sammeln wir ja dieses Auto und ja. Dann war mir schon relativ schnell klar, okay, das ist wohl das jenes, welches er da meinte.
Du meinst jetzt aber nicht das, wo er reingemacht hat.
Nee, das ergibt keinen Sinn. Das kann der gar nicht sein. Nein, das war gar kein BMW.
Ja, und schon gar kein weißer mit Rooftop-Dach.
Ach, ist ja auch egal. Ja, ja weiter. Anyway
betritt er diese wunderschöne Spelunke und Marco macht das, was er in der Bar relativ gerne macht. Er liegt pennend auf der Theke. Und Jimmy bestellt erstmal 4 Bier.
Zwei.
Und zwar Old-Style-Bier.
Was ist denn Old-Style-Bier?
Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendein hauseigenes Gebräu oder so. Oder ein Import aus Bayern.
Also ganz ehrlich, ich fände es ja cool, wenn da einer so um die Ecke kommen würde und dann so,
also
Schraderbräu.
Hey. In Fast and Furious spürt der Kurt Russell auf belgisches Bier.
Ja, das ist richtig. Aber da werden wir vielleicht an anderer Stelle drüber sprechen.
Ja.
Ich finde find immer noch das Etikett so geil von oh, Schraderbräu. Ey, wenn ich das irgendwo finden würde, ausdruckbar. Ey, ich würde mir das überall draufkleben, im Ernst, das wäre so geil. Warte mal, ich google das jetzt, bitte, bitte lass es irgendein Grafikdesigner nachgemacht haben. Bitte.
Bestimmt.
Ganz kurz noch für diejenigen, die Musik interessiert sind. Das Stück, was da eingespielt wird, ist ein sehr schönes und heißt Season of the Witch und wurde ursprünglich geschrieben von Donovan Leitch oder Leitch oder wie auch immer man das ausspricht.
Muss man das kennen?
Man muss nicht, aber man darf, weil es ist schöner Psychedelic Rock aus dem Jahre 66. Okay. Ich fand das Stück sehr, sehr schön.
Also namentlich sagst du mir das jetzt überhaupt nicht.
Ja, macht ja auch nichts. Also
das einzige Lied.
Wenn ich dir jetzt auch mal erzähle, dass Bob Ray am Bass gespielt hat und der legendäre Jimmy Page, den ich überhaupt nicht leiden kann, die Gitarre geschwungen hat bei dem Stück. Hilft dir das wahrscheinlich auch nicht weiter.
Was hast du gerade gesagt?
Ich sagte, Bob Ray.
Ja, nee, das kam ich schon an.
Ja, und Fast Eddie Ho hat die Drums geschleudert, also macht ja nichts.
Der einzige, jetzt offensichtlich bekannte Song, den man auch definitiv kennen sollte, der kam zum Schluss.
Ja, den werden wir auch als Rausschmeißer hören.
Den kenne sogar ich. Und das ist schon krass.
Mehr sage ich nicht.
Ich habe übrigens jetzt ein Wallpaper gefunden, wo das Logo einigermaßen vernünftig drauf ist und ich freue mich. Alle ausdrucken, überall draufkleben. Danke, bitte. Weiter geht's.
Ich sehe schon Florian mit so Aufklebern durch so einen Supermarkt rennen und dann, was machen die denn da? Ja,
hier taka, taka, taka.
Schredderbräu.
Ich klebe das überall dran so. Ja, muss so.
Ja, am besten gleich noch mit EAN-Code 99 Cent die Flasche.
Geht alles. Kriege ich alles hin. Ich habe hier eine ganze Produktionsstätte hier. Ich kann in 0, nix solche Etiketten produzieren.
Mhm. Was mir gerade auch noch auffällt oder einfällt, der Song, den ihr nicht kennt, wurde 2010 in der Microsoft Windows Phone 7 Werbung benutzt.
Was bitte?
Gut. Was der bitte? Song Season of the Witch wurde in dem Microsoft Windows Phone 7 Werbeding benutzt 2010.
Daran kann sich auch keiner mehr erinnern. Also an diesen
das macht nichts.
Aus Gründen.
Ja. 2013 wurde der Song auch in einer Folge namens Coven benutzt, in einer Episode der Serie American Horror Story.
Die ich übrigens angefangen habe mal zu gucken und nicht mag. Und
ja. Die Better Call Saul Version ist übrigens ein Cover von Al Cooper, Steven Stills. Aber gut. Wir sollen vielleicht zum Thema
das
kommen.
Das ist interessant.
Das ist wichtig. Mhm. Weil die Version ist besser als die mit dusselige Jimmy Page. Aber gut. Wir sind bei Better Call Saul. Zurück zum Thema.
Und kommen zu Gesichtern, die in Richtungen gucken. Oder in andere
erstmal
Richtungen.
Erstmal kommen wir zum einleitenden Gespräch zwischen Marco und Jimmy, der ja 10 Jahre sich dort nicht mehr gezeigt hat. Also wissen wir jetzt auch, wie lange das her ist von dem Intro, der Rückblende, also 10 Jahre später.
Mindestens.
Ja. Und ja, sie stellen halt fest, dass Jimmys Mutter vor 3 Jahren gestorben ist und dass Marco für die Gesellschaft von seinem Schwager, also dem Mann seiner Schwester, arbeitet. Irgendwas mit Standleitungen für Feuerzeugkram. Wer spricht da?
Ich nicht. Hund? Oder ich habe aus Versehen mit mir selbst geredet.
Ja.
Weiter.
Genau. Und dann kommen sie ja zu dem Schluss, dass da so ein Typ reinkommt, so ein Krawattenhengst und Jimmy ja nur fragt, hey, ist das ein Regular, also ein Stammgast? Und Marco verneint dieses und Jimmy guckt die Viertel-Dollar-Kennedy-Münze an und meint so, ey, ich bin der Verkäufer, du der Käufer. Und sie so, alles klar, geht los. Und sie treffen sich dann quasi zufällig an der Bar und Jimmy belabert Marco, ja, hier, das ist eine Münze und schau doch mal drauf und die kannst du kaufen für günstig. Ist eigentlich 800 wert, ich gebe sie dir für, ach komm, Honey. Und er so, ja, und nö, ich bin nicht interessiert und was ist denn da so Besonderes? Und dann erzählt er ihm ja die Story von, ja, Kennedy guckt originalerweise eigentlich nach rechts, also nach Ost hin, aber irgend so ein Typ in der Presserei damals, nach dem Tode von Kennedy, der ja am 22. November 63 starb, der hat gemeint, das wäre total scheiße, weil ja der Dings, der vorher drauf war, ja auch schon nach Osten geguckt hat und das müssen wir jetzt besser machen und deswegen hat er eine Edition draus gemacht, die nach Westen, also nach links guckt. Und das verpackt er halt ganz schön und sagt dann, ja, hier überlege ich mal, ich gehe so lange meine Schlange würgen. Und Marco inszeniert ein Telefonat. Und spricht dabei auch schon so nebenbei den Krawattenhengst an und meint so, ey, der Typ will mich doch abziehen, oder? Und der so, ja, ja, bestimmt. Und ja, hier komm, ich rufe ihn mal an, ich kenne da einen. Und
genau.
Tut so, als wenn er telefoniert, hat aber in Wirklichkeit nur die Zeitansage angerufen.
Ja, genau, er telefoniert halt, er telefoniert mit der Zeitansage.
Ja, was man in einer kurzen Sequenz auch deutlich vernehmen kann, wenn man aufpasst. Und tut so, als ja echt, oh krass, ja, und dreht sich so weg, so nach dem Motto, bloß, dass der Typ nichts mitkriegt, redet aber trotzdem noch so laut, dass er es mitkriegen muss. Und ja, wartet dann, dass Jimmy zurückkommt und meint dann so, ja, hier, pass auf, ich habe aber nur so und so viel, irgendwie, weiß ich nicht, paar 50, paar 60 Tacken, mehr habe ich nicht, gib mir die Münze. Und er so, nö. Und der andere Typ steigt dann so langsam ein und meint so, ey, pass auf, ich hab $75. Also, hey, was mischst du dich ein? Und überhaupt, ich mache hier gerade den Deal. Und der andere so, ja, ich hab hier 80, Bargeld lacht. Ja, also, genau. Ja, warte, ich hol dir 110, ich bin in einer Stunde wieder da. Und der andere Typ, ja, hier, 110, bar auf die Kralle. Ich hau jetzt ab, danke für die Münze, ciao. Und Marco brüllt ihm noch hinterher und so weiter und so fort. Und genau. Damit haben sie dann den Typen entsprechend abgezogen. Weil daraufhin habe ich spaßhalber mal recherchiert. Eine solche Münze gibt es überhaupt nicht. Was ja auch zu erwarten war. Die gucken alle in die gleiche Richtung. Nämlich alle nach links. Also von daher.
Habt ihr euch auch dabei ertappt, wo ihr so überlegt habt, wie ihr das selber mal performt irgendwo? Ich habe es getan.
Ja, wer nicht?
Aber ja, ich meine,
gibt's ja so, also ich habe auch hin und wieder mal so irgendwelche, so hat man ja in der Hand irgendwelche Euro-Sonderprägungen, wo irgendwie warum auch immer, irgendwas anderes, irgendein Wahrzeichen aus irgendwelchen Städten oder so irgendwelche berühmten Bauten aus den Städten drauf sind und dann gucken erstmal so, was habe ich denn in der Hand und also was, irgendwie sieht die Münze komisch aus, ist überhaupt echt und dann guckt man irgendwie, ja, das Dings drauf, ja, Münze ist echt, okay, es gibt auch irgendwie, was war denn das, Ungarn oder Ukraine, gibt auch irgendeine Währung, die dem Euro sehr ähnlich sieht. So auf einen flüchtigen Blick.
Jo, kleine Anmerkung, weil ein Tweet von Netflix.de durchgeschossen ist, durch die Timeline gerade. Ich habe die deutsche Transversion, wollte ich fast schon sagen, Translation, ja. Da sagt er, ich gehe Blumen gießen, überlegen Sie sich's. Ja, also genau. Auf die... Aber in der englischen Version war das was mit Snake.
Ja.
Aber gut. Okay. Auch da wieder Translation-Kram.
Ja,
dazu also, später nochmal.
Also im Deutschen wäre er eigentlich auch gekommen, das, so wie du das gesagt hast. Ich gehe mal meine Schlange würgen.
Echt?
Wie hat Herr Stromberg das gesagt? Seinen Außenminister die Hand schütteln.
Ja. Oder was ich auch mal irgendwo gehört habe, ich gehe mal den Rüssel wringen.
Ja, genau.
Das hat, glaube ich, Stromberg auch irgendwo mal
gesagt. Ja, genau, ne? Genau.
Ja. Der hatte ja mehrere solche Begrifflichkeiten.
Ja, ja.
Und weil ich noch einen anderen Tweet zum Thema lese, B2, B4, B12, B7, B5. Brothers Bourbon Belize. Gut.
Was?
Das waren die Nummern beim Bingo.
Ach so. Ja.
Ja. Guti. Und jo, dann fassen sie ja den Plan, noch ein paar Nummern abzuziehen anscheinend. Weil dann wird's ja so Time-Traveler-mäßig. Und ja, sie ziehen dann ein bisschen um die Häuser, zocken Leute ab. Und das endet dann mit dem am Boden liegenden Jimmy, der in ein Gesicht starrt, das ihn anmault, ey, du bist gar nicht Kevin Costner. Und er nur ganz trocken, jo, aber gestern Nacht war ich's. Und das wiederum kennen wir ja schon aus, war das Better Call Saul am Anfang oder war das aus Breaking Bad irgendeine Folge, wo er irgendwem erzählt, dass er es mal geschafft hat, an der Tante vorzumachen, der sei Kevin Costner.
Das war, glaube ich, Breaking Bad.
Okay, dann haben wir da ja auch den Ring geschlossen.
Ach so, das wusste ich gar nicht, das ist ja nice. Also ja, ich habe mich auch schon übelst krank gelacht, ey.
Ja, irgendwas hatte ich da auch in Erinnerung, wusste es aber nicht mehr so genau.
War das nicht in einem der Opener-Gespräche mit, hier Dings, mit Walter?
Ich glaube, so, ja.
Ja. Ne, dass er ja meint, ja, hier, pass auf, ich konnte einer Frau schon mal vormachen, dass ich Kevin Costner bin.
Ja.
Also, das war also die Szene,
so die aufklärt, wer es war.
Kann man das sei aber gesagt, ich finde, er sieht wirklich so aus, also bis zu einem gewissen Grad. Und ich finde es einfach nur witzig, dass sie das eingebracht haben. Das finde ich einfach nur, das finde ich so geil.
Ja.
Aber ich sag mal so, wenn eine Frau trunken genug ist und wie gesagt, er hat ja auch die Anlagen dafür. Ich habe ja diverse Porträts bei diesem Screening damals gemacht. Und auf dem einen, das habe ich so in Schwarz-Weiß gemacht, wo er vor so Leuten steht, die ihm Kamerakram und Mikros ins Gesicht drücken und dann so ein Seitenshot, also so direkt Profil. Da dachte ich auch im ersten Mal, wieso habe ich ihn eigentlich Kevin Costner fotografiert und wann war das? Bis mir auffiel, ach ja, war ja Better Call Saul Screening. Also vor allen Dingen in der Seitenansicht, in der Schwarz-Weiß-Konversion, ja, sieht der schon sehr, sehr Kevin Costner-like aus.
Was natürlich ein bisschen hart ist, wenn er als Schauspieler irgendwo rumläuft und ihn irgendwelche Fans vermeintlich erkennen und dann sagen, ah, Herr Costner, können wir ein Autogramm haben? Ist bestimmt dann sagt schon er, passiert. Ja,
gar kein Problem.
Mal, dann schreibt da Kevin Costner drunter, ist ja egal.
Ja. Ja, und dann beim Kevin Costner, ey, hier Bob Odenkirk, ich will ein Autogramm.
Ja. Irgend so ein verdruckter, yo, Digga, du hast voll mega geil den Breaking Bad, woo. Ja.
Ja.
Das ist natürlich witzig. Und wenn sie beide rumlaufen, ihr habt euch geklont?
Das war doch sowieso mal Gag. Ein Film mit Bob Odenkirk und Kevin Costner.
Ja.
Oder noch krasser, eine Folge Better Call Saul, wo er dann schon Saul ist und Kevin Costner kommt dann vorbei, so als Cameo-Auftritt.
Das wäre dann aber was für Saturday Night Live, glaube ich. Ich glaube, das muss bei Jimmy Fallon oder irgendwo muss das passieren. Aber
das ist mir ja egal. Hauptsache, es passiert.
Genau, denke ich mir auch so.
Anyway, zurück zur Thematik. Die beiden Frauen, die sie da aufgerissen haben, verlassen ein wenig angenervt das Etablissement. Und dann kommt ja auch Marco aus dem Nebenzimmer und meint so, ja, hier bla bla. Und Jimmy meint, ja, ich muss dann aber auch mal wieder weg. Ich habe zu tun, meine Klienten und so. Und dann beichtet er ihm ja quasi, dass er Anwalt ist. Und Marco meint so, wie, du bist Anwalt? Und ja, bist du jetzt reich oder was? Nö, ich überlebe so vor mich hin. Und er so, hä? Wenn du Anwalt bist und nur so vor dich hin überlebst und nicht reich bist, dann machst du irgendwas falsch. Also ja, ist ja alles noch im Aufbau, bla bla bla. Und er besteht dann drauf, dass er gehen möchte. Und dann kommt ja der gute Marco daher mit der letzten Rolex. Und meint so, ja, hier, komm, eine letzte Nummer mit der Rolex noch. Ein einziges Mal noch, komm, das schuldest du mir. Das waren so coole Zeiten, komm, lass es uns noch einmal tun. Und schafft es ihn dann auch, Jimmy breitzuschlagen. Und ja, dann nimmt der Abend so seinen Lauf. Wer möchte das erzählen, was dann geschah in der dunklen Gasse?
Durch die hohle Gasse muss er kommen.
Genau. Ja. Also ich will zumindest den Anfang versuchen. Man sieht erstmal Marco, wie er auf seiner Position steht. Und die Kamera bleibt halt relativ lange bei ihm, so. Und man merkt, also, oder man denkt sich schon, okay, das ist jetzt, wird jetzt vermutlich nicht ganz so laufen wie geplant, beziehungsweise wie man es zuvor schon mal gesehen hat.
Weißt du, was mein erster Gedanke da war?
Nee.
Weil das zog sich ja schon so ein bisschen kaugummiartig. Genau. Er steht da, zoomt ja so vor sich hin.
Ja.
Und ich so, nee, oder? Jimmy hat sich verpisst. War so mein erster Gedanke. Und dann hörst du ja das.
Stimmt, ja.
Und dann wusste man, ach, guck an, das hat er immer nur deshalb gemacht, das ist das Signal für Marco. Weil wir kennen das ja schon aus einer früheren Folge, die Nummer, die dann eigentlich standardmäßig passieren soll. Und ich habe mich dann beim ersten Mal gefragt, was soll das dusselige Geheule.
Ich habe das gedacht,
nur so abgetan. Jetzt erst ist mir bewusst geworden, dass logischerweise muss er Marco ja irgendwie ein Signal geben, sobald er da aus der Tür marschiert. Clever.
Genau.
Gut, erzähl weiter.
Genau, ich wollte auch nur sagen, es ist mir dann auch so aufgefallen und dachte, aber wurde das nicht vorher schon mal irgendwie erklärt? Nee, eigentlich nicht. Es wird einem dadurch erst bewusst. Und ich weiß nicht, ich glaube, legt er sich schon in Position? Ich glaube schon, ne? Macht er ja schon. Und dann sieht man halt die beiden, also zum, ja, schon darauf zulaufen und dann entdeckt auch der Kollege, also Jimmy hat sich ja da einen angelacht und der entdeckt dann auch gleich die Geldbörse auf dem Boden. Rennt dorthin, greift sie sich und sie beiden gucken rein und wir kennen ja das Prozedere schon, ist dann halt irgendwie ein bisschen Geld drin und dann würde es ja eigentlich so weit kommen, dass man dann sagt, ja, weiß ich nicht, hier, du kannst das Geld haben oder die Uhr, zu der wir gleich kommen, die ja dann auch noch da sein soll, und zwar bei dem liegenden Marco. Ja, die fragen sich nämlich erstmal, ja, wo kommt das denn her? Wo liegt das denn hier? Und dann, ach, guck mal, wer ist denn das? Ja, und dann sehen sie halt da den Marco liegen. Und ich weiß gar nicht, Jimmy steht, glaube ich, erst noch so ein bisschen da und guckt so und.
Ja, am Anfang macht er halt das, was er auch beim letzten Mal schon gemacht hat. Er holt sich irgendeinen Stock zum Anpoken. Und auf das reagiert Marco ja gar nicht.
Genau.
Was er ja eigentlich standardmäßig so das Zeichen für reagiere. Und dann wird Jimmy schon anders und dann kniet er sich ja hin und dann irgendwann meint er so, hey, alter Bruder, bist du noch bei uns? Und nachdem er auch darauf keine Reaktion bekommt, geht Jimmy ja anscheinend die Muffe, weil er dann ja auch sagt, ey, Marco, was ist los? Und der andere Typ so, hä, wie, Marco, was? Alter, ist dann, ich gehe da mal.
Ja.
Und er brüllt ihn ja an, alter, ruf hier 911, du Affe, ruf eine Ambulanz.
Ja, und der rennt einfach nur weg.
Ja. Dann zückt Jimmy ja sein Fernfunkgerät.
Mir war das schon klar. Also ich saß so da und dachte so, ja, der ist jetzt bestimmt tot.
Ja, Indikator für die Annahme dessen,
und,
dass wir da schlussfolgern, ist ja auch schon, dass er in fast jeder Szene, wo er zu sehen war, dieses und dann
ja, sich gegen
die Brust schlägt. Und man sich schon denkt, okay, gesundheitlich ist der nicht mehr ganz so on the top.
Hat sich also schon.
Aber ich wäre jetzt nicht davon ausgegangen, dass er einfach deswegen tot umfällt.
Nee, vor allen Dingen habe ich mich gefragt, was hat Husten mit einem Herzinfarkt zu tun, aber gut.
Naja, Atemschwierigkeiten oder so. Oder
ja,
muss ja nicht sagen,
er war halt nicht der dünnste Mensch auf Erden.
Davon mal abgesehen. Aber es muss ja auch nicht sein, dass er an dem Herzinfarkt gestorben ist, weil woran er starb. Im Endeffekt wird ja nicht laut ausgesprochen.
Genau.
Könnte ja auch eine Lungenembolie gewesen sein oder so.
Ja. Auf jeden Fall, was ich mich auch noch gefragt habe, so das, was da in dem Portemonnaie ist, ja, ist das irgendwie echt oder so? Also für den Fall, dass der den doch reinhaut und mit dem Portemonnaie abhaut.
Ja, anscheinend war das echte Kohle.
Ja, auf jeden Fall, Jimmy versucht da noch Wiederbelebungsversuche, aber,
er kommt ja auch noch mal kurz zu sich und verrät Jimmy ja nur noch, dass die Woche jetzt die beste Woche seines Lebens war. Und dann macht er die Augen wieder zu.
Was, eine Schnitt. Woche oder ein Wochenende?
Woche. Weil er sagt, zumindest im Original hat er gesagt, it was the best week of my life.
Okay. Mhm.
Von daher wird das wohl eine Woche gewesen sein. Und aufgrund des schnellen Zusammenschnitts der ganzen Aktionen, die sie gemacht haben, ne, da waren ja auch Nummern dabei, wo richtig dickes Geld geflossen ist, gehe ich auch davon aus, dass das an zwei Tagen nicht zu wuppen war. Und damit erklärt sich das auch.
Ja, wie weit denkt man so? Das
ist Schnitt zur Beerdigung, glaube ich, ne?
Genau, wie weit denkt man so? Ja. Ist ja auch irgendwie kacke. Also, das ist jetzt irgendwie das Letzte, was er verdient hat, sozusagen. Was man ihm.
Naja, zumindest ist er ja mehr oder weniger glücklich gestorben. Ja, weil er hat ja nochmal eine gute Zeit.
Genau.
Und Jimmy halt erbt den Ring von ihm. Bitte?
Und vorher halt sonst immer nur den langweiligen Job dann, der ihn nicht erfüllt hat.
Das ist richtig. Aber irgendwovon musst du ja auch leben.
Ich habe mich gefragt, wie viel die jetzt wohl in dieser einen Woche da gemacht haben an Kohle. Also
gute Frage. Nicht
über viel, aber wenn man vernünftig damit umgeht, könnte man damit ja auch schon was anfangen, oder nicht? Naja. Aber sie haben es also früher haben sie es ja immer wieder versoffen, eigentlich.
Oder verquarzt.
Mhm. Eigentlich schade für den Aufwand, den sie betrieben haben. Aber naja, ist halt so. Ne?
Ja, das war halt Slippin' Jimmy. Mhm. Nach mir die Sintflut. Hauptsache Geld ist wieder weg. Weil ansonsten hast du ja keine Motivation, neue Dinge zu drehen, wenn du noch Kohle hast.
Richtig. Vor allen Dingen musst du ja auch irgendwas damit machen. Also, im Idealfall. Ja.
Reinvestieren.
Und was du nicht hast, damit kannst du auch nie erwischt werden.
Bitte?
Was du nicht hast, damit kannst du auch nicht erwischt werden.
Eben drum.
Nach dem Motto, wo haben sie denn das viele Geld her, Mister?
Genau. Ja. Da sind wir wieder bei der Geldwäsche-Geschichte und so weiter.
Das ist auch wieder wahr. Kommen wir zur Beerdigungssequenz. Wir sehen eine kleine amerikanische Kapelle und irgend so einen Typen davor stehen, der raucht und Jimmy kommt raus und schnauzt sich eine. Und Typ spricht ihn an, hast du da denn? Und er so, ja, das ist der Ring, hat mir Markus Mutter geschenkt. Ich bin ja sonst nicht so der Ringtyp. Aber er behält den Ring ja bei. Sehen wir den eigentlich in Breaking Bad noch, den Ring? Ich weiß es gar nicht.
Gute Frage.
Irgendwas, irgendeinen Ring kann ich mich eventuell erinnern, aber ich könnte es nicht beschwören, ne?
Kann ja mal nebenbei gucken irgendwie.
Auf jeden Fall fand ich es einfach nur stumpf, was der Typ dann gebracht hat. Also, wo du gemerkt hast, irgendwie scheint der Freundeskreis von Marco auch nicht gerade andere Leute angezogen zu haben als
den Ring trägt er auch in Breaking Bad.
Der Mann hat sich ja noch einen Ring geschlossen, sozusagen. Es schließen sich hier viele Storylines zusammen.
Moment.
Das ist natürlich cool. Das sind so kleine Sachen, die einem überhaupt nicht auffallen. So. Also da muss man schon irgendwie Breaking Bad, weiß ich nicht, 14, 16 Mal geguckt haben.
Also ich kann momentan mit 16 Mal aufwarten.
Ja, genau.
Was aber auch nicht schlimm ist. Also es gibt Schlimmeres als 16 Mal Breaking Bad gucken.
Das stimmt. Also jetzt, wo ich diese kleinen Details da erfahre, da... wo ich die Staffel beendet habe, wäre es eigentlich schon fast wieder ein Grund, das zu gucken. Aber ich habe erstmal noch genug zu tun.
Ja. Gut, wir kommen zur nächsten Szene. Also diese Beerdigungssequenz fand ich jetzt auch, ich weiß nicht, so prickelnd auch wieder nicht. Mein Gut, die Erklärung, dass er so an den Ring gekommen ist, ganz nice, mit eingepflegt. Ne, für die Nerds wie mich, die da auf Details Wert legen, schön. Aber für einen Storyplot glaube ich jetzt auch nicht so weltbewegend. Deswegen fand ich es auch ganz gut, dass sie die relativ kurz gehalten haben.
Was waren ich fand halt die Minuten Aussage von so? Dem Typen nebendran so stumpf.
Welche so, Aussage genau?
Der hat doch irgendwie so einen Kommentar gemacht von wegen, ja, ne, ist der Ring was wert, so ungefähr, ne? Weißt du, ob man den noch verticken kann, so irgendwie?
Ja, ja.
Ach so, ja.
Und da dachte ich so, ey, die hatten aber auch keinen guten Freundeskreis da, ne? Immer die gleichen Hehler und keine Ahnung. Da dachte ich so, ey, so stumpf kann man nicht sein. Ey, kommt gerade aus der Chapel raus und dann gleich schon fragen, ey, Alter, können wir den Ring irgendwie verticken, ey? Also, ja.
Das ist dreist. Passend.
Ja. Guck mal, da habe ich so, einmal wenn... eine Sache erwähnt, die ihr nicht erwähnt habt. Krass.
Ja, du bist
fast.
Held des Tages.
Ja.
Nächste Szene. Kim telefoniert. Ich weiß aber nicht. Ah ja, mit Jimmy.
Ja, richtig.
Weiß noch jemand, was besprochen wurde? Ich hab's
ja, das ist noch in der Szene irgendwie, sein Telefon klingelt.
Richtig.
Ja, genau, der Abschluss der Beerdigungsgeschichte.
Weiter und Kim ruft halt an.
Ja, aber weiß jemand noch, was die gesprochen haben?
Dann kommen wir nämlich langsam so gegen das spannende Ende. Und zwar fragt sie so:
Ah, mir fällt was ein, ja.
Wie es ihm denn geht und wie denn so ist und so. Ja, ganz okay und. Wie sagt sie, bist du losgeworden, was du loswerden wolltest oder so? Und er so, ja, okay. Und verklickert ihm dann, okay, pass auf. Hamlet und Gremlin kommen nicht ganz klar mit dem Fall, ist denen zu groß. Holen sich noch eine Kanzlei dazu. Und zwar, müssen ja da mal jetzt entfallen. Sind irgendwie aus irgendeinem anderen Staat und wollen da auch wohl mit einsteigen und haben auch von dir gehört und wollen mit dir zusammenarbeiten und so.
Ja, die bieten mir, glaube ich, ein Gespräch an und eine Option auf Partner und deren Kanzlei.
Und Jimmy fragt so, sagt so, wie jetzt was? Ja, ja, die geben dir ein Büro mit deinem Namen dran und so, ne? Und ja, da ändert sich dann auch schlagartig seine Laune. Und machen dann irgendwie noch einen Termin aus, so von wegen so, ja, Donnerstag sind die irgendwie da wegen irgendeinem Gerichtstermin oder so. Und dann könnt ihr euch schon mal beschnuppern quasi.
Ja, was man auch anmerken sollte, weil finde ich doch zumindest dezent wichtig, weil sein Bruder und Mr. Gremlin haben nämlich überhaupt gar keine Handhabe über das, weil ja, genau. Er ist ja eine andere Kanzlei und demzufolge haben die beiden nicht mitzusprechen, wie ihn die andere Kanzlei da einstellt. Das eröffnet ihm nämlich erst die Option. Mhm. Jo. Danach Schnitt und wir kommen zu Chucky, die Mörderpuppe, zurück, der in seinem Haushalt rumsteht und einem jungen farbigen Bediensteten von Hamlin und Gremlin Aufträge erteilt. Bitte?
Also Praktikant oder irgendwie auf jeden Fall so.
Ja, das ist ein alter Kollege von Jimmy aus der Postabteilung.
Genau.
Und der, da geht es dann darum, dass er die falschen Äpfel mitgebracht hat.
Ja, der nicht, ich glaube, nicht sehr glücklich ist mit seiner Aufgabe, aber die versucht sehr gewissenhaft zu lösen.
Ja. Und Chuck erlaubt ihm ja auch Notizen zu machen.
Ja genau.
Ja, und er geht ja dann raus zu seinem Vehikel und schaut so nach rechts und fängt an zu grinsen. Und man denkt sich so, hä, was ist mit dem los? Gekifft oder was? Aber nein, er sieht Olle Jimmy in seinem gelben Rostbomber, nennen wir ihn mal. Und ja, er macht seine Aufwartung und sie besprechen das ganz kurz und ja, gibt er ja auch zu, dass das alles schön passt und dass er sich gut kümmert und so weiter und so fort. Und ja, was wir noch sehen, dass Chuck an der Türe steht und durchs Fenster äugt und feststellt, dass Jimmy dort ist. Und sich dann wohl zumindest für einen kleinen Augenblick überlegt, ob er die Tür öffnet, um rauszugehen. Aber er macht es nicht.
Und beziehungsweise, naja, eigentlich ist es so, er wollte schon raus, nur dann ist halt Jimmy losgefahren und dann ist er nicht mehr raus.
Genau. Ja, aber Chuck hat so lange gezögert, dass es logisch war, dass Jimmy geht. Also er hätte die Chance gehabt, die Tür zu öffnen, aber hat sich irgendwie dezent dagegen entschieden, weil er halt einfach so lange gezögert hat.
Hätte er es wieder gut machen können? Ich glaube, nein.
Definitiv nein. So. Und wir eilen auf das Ende der Folge und auch auf das finale Ende dieser Staffel zu. Und was mich erfreut hat, dass wir unseren allerliebsten Herren nämlich mal nochmal sehen. Und zwar Mixmaster Mike sitzt in seinem Kabuff. Mörder Mike. Killer Opa Mike.
Killer Opie.
Ja. Sitzt da und löst wieder mal Kreuzworträtsel. Jimmy fährt rein, parkt, geht und will ja zu diesem ominösen Termin.
Job Interview.
Und ja, spricht dann auch, wie wir das aus Folge 1 schon kennen, das Gespräch so vor sich hin und ja, kommt fast bis zur Tür und dreht wieder um, geht zum Auto zurück, setzt sich rein, fährt los.
Und dann, irgendwas sagt er noch, ne?
Ja, ich weiß aber nicht mehr was.
Ich weiß auch nicht mehr was. Irgendwas sagt er irgendwie so, was mache ich hier irgendwie? Oder was soll das? Oder irgendwie so ein Spruch bringt er noch.
Mit. Genau.
Okay.
Ja.
Und ich habe
mich nicht mehr dran erinnern, weil
ich habe in den Sekunden damit gerechnet, dass, dass er irgendeinem begegnet, den er da in der Woche zuvor mit Marco übers Ohr gehauen hat.
Tja. Nee, mein Gehirn hat sich mehr fokussiert auf das Abschließende zum fast schon Cliffhanger.
mega
anmutende Ende, weil er parkt quasi da und spricht Mike ja nochmal an und meint so, ey, hilf mir mal auf die Sprünge. Hatte ich da wirklich 1,6 Millionen Dollar in meinem erstmal, alten Büro auf dem Tisch?
Erstmal sagt Mike noch so, oh, das ging aber schnell. Ja, kostet nichts und so.
Oh, genau.
Was denn, dann, was einen denn klar macht, ja? Okay, er ist jetzt wirklich irgendwie instant gegangen und fährt auch gerade wieder los. Also.
Ja. Was ein guter Hinweis ist. Aber gut. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, die 6 Millionen Dollar Frage hätte ich fast gesagt. Nein, 1,6 Millionen Dollar genau. Frage. Und er so, hatte ich die da wirklich auf dem Tisch stehen? Und ja. Meinst du, ja. Und kannst du mir mal erklären, warum wir damit nicht stiften gegangen sind? Weil, ne, war ja nicht zu versteuern und keiner hat's gewusst und überhaupt.
Und Mike und sagt so,
ja?
Mike sagt, Sie wollen bestimmt wissen, warum ich das Geld nicht genommen habe. Ja, weil ich persönlich einen Auftrag bekommen habe, den erledigt habe und fertig.
So. Und dann meint er ja, um auf deine Frage zu antworten, du hast da irgendwas erzählt von das Richtige tun.
Genau.
Und dann meint der gute Jimmy ja nur noch, jo. Das mache ich aber auch nie wieder.
Vorher hat er noch gesagt, ich weiß ja nicht mal, was das Richtige ist.
Ja.
Und sagt.
Und dann reitet er Richtung Sonnenuntergang. Dun, dun,
dun, dun, dun, dun, genau, und summt das Lied, was Marco zuvor auch gesummt hat, fällt mir jetzt gerade ein.
Glaube ich gar nicht. Und das Lied, was wir heute als Rauschmeißer hören.
Ja.
Und er grinst übrigens sehr verschmitzt und fährt die Straße entlang. Cut, Ende,
Cliffhanger. Gefühlt.
The Lonesome Cowboy.
Und man denkt so,
der schneller spricht als sein Schatten.
Man denkt so, was? Ihr blöden Dödel. Um das jetzt mal charmant auszudrücken. So, was soll denn das jetzt? Der mega Cliffhanger irgendwie, weil wir wissen jetzt nicht, gut, jetzt in dem Moment hat er den Deal erstmal ausgeschlagen, warum auch immer, und ja.
Ja, und dann möchte ich doch mal erst das Rekapitulieren der Staffel mit euch durchgehen und im Anschluss daran nochmal die Was-wäre-wenn-Situation oder worauf freuen wir uns in ja, Staffel 2.
Erstmal, also tatsächlich dieser Ring, ich habe jetzt gerade einfach mal Saul Goodman bei Google Bilder eingegeben, dann geguckt und gerade das Bild geschickt, wo man halt auch den Ring sieht, dann fragte Florian passenderweise, ist das auch die Uhr? Dann fiel mir so auf, so, stimmt, er trägt ja auch eine güldene Uhr auf dem Bild und vermutlich.
Die sieht schon dezent wie die Rolex aus, mit der Marco rumgewedelt hat.
Genau. Ja, genau. Also es
würde mich aber auch nicht wundern.
Die Vermutung liegt nahe, dass das genau eben die Uhr ist.
Yay! Party. Aber ich meine, auf dem Foto sieht man das, aber sonst. Ja, doch, ich erinnere also mich es, ganz es, dunkel. Er trägt, glaube ich, auch eine Uhr so.
Ja, es gibt auch Bilder, wo man den Ring nicht sieht, aber ich glaube, da in dem Fall, da auf dem Bild, sieht man ja auch, dass da schon, wir wollen ja hier für die Breaking Bad noch nicht gesehen haben, die eine Sache da passiert ist. Blaues Schleifchen, sage ich nur. Und vielleicht war das irgendwie der Anlass, dass er das nochmal getragen hat, weil es gibt auch Bilder, wo zumindest der Ring nicht zu sehen ist.
Ja, nun. Wenn ich mir Breaking Bad das 17. Mal angucke, werde ich ihm ordentlich auf die Finger starren. Ja. Gut, dann, wie gesagt, rekapitulieren wir mal Season 1. Und da möchte ich gerne den Anfang machen. Jo. Wir haben 10 wundervolle Folgen gesehen, die, muss ich ehrlich gestehen, sehr schön aufeinander aufgebaut haben. Also, ich war ja damals beim Screening und vorher war ja so ein Meetup. Und da war ja auch eine junge Dame von Netflix Europe, die da mitverantwortlich ist, programmgestalterisch. Und sie meinte, ja, das Konzept von Netflix und deren hauseigene Serien, und auch das kennen wir zum Beispiel aus House of Cards und so, dass die eben nicht dieses klassische, ja, 20 Minuten, wir ballern eine abgeschlossene Folge raus und amüsieren, sondern das Prinzip sagt eher, ja, wir machen eher so dramatisch langsam aufbauende, mit Kontext versehene, gehaltvolle Serien.
Ja, das hat jetzt Disney auch bei Star Wars Rebels kapiert, dass das irgendwie nicht funktioniert, dass man so über längeren Zeitraum schon so ein bisschen eine Geschichte erzählt, aber die Folgen an sich so abgeschlossen sind, sondern schon fortwährend eine Story erzählen und die Folgen ja nicht durcheinander schaubar sind sozusagen.
Genau, weil das ist ja auch das, was bei Breaking Bad diesen Suchtfaktor hat, und das hat man ja auch hier bei Better Call Saul gemerkt, diese Cliffhangerei. Also bei mir ist es echt sehr, sehr schwer gefallen, wenn ich Breaking Bad geguckt habe, abends irgendwann zu sagen, okay, jetzt gehe ich ins Bett. Weil wenn eine Folge vorbei war, boah, ich muss jetzt weiter gucken. Dann sitzt du plötzlich 4 Stunden später da und denkst dir so, warum ist denn eigentlich schon morgens um 5? Eigentlich wollte ich seit 6 Stunden schlafen. Was dezent gefährlich ist. Aber auch das hat man hier bei Better Call Saul. Ich meine, gut, wir haben jetzt keine andere Wahl gehabt, weil wir immer jede Woche eine Folge, außer Opener war ja nur 2 Folgen am Stück. Genauso wie beim Screening. Dann hast du halt keine Chance. Aber jetzt, wo die Staffel durch ist und Leute, die es noch nicht geguckt haben, jetzt das am Stück gucken, die werden das gleiche Problem haben.
Mhm. Denke ich mal. Mit fortschreitender Staffel werden auch die Zeitabstände zwischen den Folgen merklich kürzer. Also man merkt, wie eine Folge an die nächste anschließt. Sehr direkt.
Ja, vor allen Dingen bei Folgen, die eben nicht mit einer Rückblende aufwarten, sondern direkt mit Anschluss. Das hatten wir relativ im Wechsel, dass ich würde mal sagen, gefühlt 60-40 mit Rückblenden oder Anschlüssen gearbeitet wurde. Also tendenziell würde ich sagen, waren es 6 Folgen, wo Rückblende war, 4 Folgen, wo direkter Anschluss war. Wobei man ja sagen muss, die erste Folge, Uno, das war die rückblendigste Rückblende oder die zukünftigste Vorschau. Ja,
genau. Also,
sind wir uns darüber jetzt eigentlich im Klaren, ob das rückblendig war?
Du meinst diese Schwarz-Weiß-Szene,
genau,
wo er dann da sitzt und
in seiner abgegammelten Bude die Videokassetten auspackt.
Und sich seine Werbeclips anguckt.
Ja.
Also ich bleib dabei, dass das entweder irgendwann zwischendurch ist, wo er irgendwie so einen Hänger hat, aber ich weiß nicht, aber tendiere eher zu, das spielt irgendwann nach Breaking Bad, wo er halt da irgendwo lebt, wo sie hinlebt und so am Arbeiten ist und zurück an die gute alte Zeit denkt.
Da tendiere ich aber auch ganz, ganz, ganz stark zu.
Ich muss mich dem anschließen. Also je länger ich das hier verfolgt habe, desto eher gehe ich davon aus, dass das noch nach Breaking Bad eben so ein gewisser Abschluss ist. Und von daher, können wir sagen, gut, dann sind es halt 50-50 Rückblende oder Direktanschlüsse.
Ja. Auf jeden Fall auch wieder eine Serie, die man nicht so nebenbei laufen lässt.
Die was macht?
Die man nicht so nebenbei laufen lässt. Also es ist schon so ein...
Kommt drauf an, wie oft man sie gesehen hat.
Ja, also jetzt nicht... Ja, ich würde auch, glaube ich, sagen, so beim nach ersten 5 Mal oder so, da guckt man, achtet man vielleicht schon auf so Sachen. Also allein jetzt schon
Weil das ist ja das Schöne, wenn man Dinge öfter sieht, fallen am ersten Mal alle kleinen Details auf. genau. die man halt sonst so nicht wahrnimmt. Ja?
Weil ich es gerade noch auf meinem anderen Bildschirm im Pause-Screen habe quasi und mir aufgefallen ist, ist dir aufgefallen, dass in der halben sechsten Staffel von MASH Radar irgendwie fehlt?
Wie bitte?
Off-Topic.
Was war die Frage?
In der halben Staffel von Staffel 6 bei MASH fehlt Radar. Der taucht gar nicht auf.
Ja, und?
Ja, wo ist er denn?
Was? Weg?
Ja.
Auf Urlaub.
Ja, okay. Okay. Hat mich jedenfalls verwirrt, weil ich so dachte, so, hab ich irgendwas verpasst? Ist
jetzt er war doch in Tokio. Wo er auch immer wieder mal angerufen hat.
Hm. Gut, egal.
Aber gut, das ist wirklich off-topic. Da können wir ein andermal drüber sprechen.
Ja,
beziehungsweise MASH hatten wir ja auch schon durch, also von daher.
Also ich fand die erste Staffel von Better Call Saul sehr gelungen. Es war so, ja, alles dabei von so, ja, bis zu Spannung und okay, ja, wir wissen immer noch nicht im geringsten, wie er dann auf diesen Namen gekommen ist.
Wir wissen jetzt, wie er auf den Namen gekommen ist, habe ich ja schon mal in der Folge, wo es gefallen ist, geäußert.
Ja,
ich tendiere immer noch dazu, dass er das von dem Musiker abgekupfert hat.
Wir wissen ungefähr, wo das Ganze jetzt so steht. Von der ganzen Handlung her und von Charakterentwicklung her hat er sich ja zumindest ein bisschen gewandelt, so schon in Richtung Saul Goodman so ein bisschen. So die Basics quasi. Und ja, wir dürfen gespannt sein, was uns da in der zweiten Staffel erwartet.
Könntest du die Top 3 Folgen benennen, welche dir am besten zugesagt haben?
Die letzte, also die Folge 9. Ich muss jetzt gerade noch mal gucken. Dann so spontan die mit der, wo Howard nachgemacht hat quasi, also mit dieser Werbetafelaktion.
Das war Held.
Genau.
Folge 4.
Und die zweite Folge war das mit, ja, genau, die zweite Folge, wo.
Salsa-Soße?
Genau, mit der Salsa-Soße
Micho.
Auf dem Teppich. Micho.
Ja, ich denke, da gehen wir ziemlich d'accord. Auch meine Lieblingsfolge ist die Pimento, dicht gefolgt von Hero und Micho. Wobei ich noch nicht weiß, welche mir davon besser gefällt. Von den anderen beiden. Also, aber das sind so meine Top 3.
Ja.
Wie sieht es also, bei Flo aus?
Ja, ich würde auch definitiv sagen, Folge 2 ist mit dabei. Es ist einfach herrlich. Aus mehreren Gründen, die uns allen, glaube ich, bekannt sind. Dann würde ich einfach mal generell sagen, alle Folgen, in denen unser geschätzter Kloppopper Dinge reißt, also
ja.
Hust, ist gar nicht so lange her, ne? Und sonst, ich glaube, die Folge, wo Saul zu den Kettlemans geht und das ist ja dann Bingo, glaube ich. Und das mit dem Geld und alles und mit Mike. Das ist ja Mike auch schon wieder dabei. Also es ist irgendwie, Mike ist einfach, er hat einen besonderen Platz in meinem Herzen.
Ja, ich glaube, das hat er bei uns allen. Also nicht nur hier bei Better Call Saul, sondern auch bei Breaking Bad.
Ist es jetzt falsch zu sagen, Mike Spin-Off, please? Bitte? Nein, das wäre zu viel, aber.
Nee, ich fände das eine gute Idee.
Ja, das steht bestimmt auch irgendwie im Raum. Ich glaube, also das bietet sich auf jeden Fall sehr an. Da denken die.
Weil ich sag mal so, da noch ein Prequel zu Better Call Saul zu machen, in dem Mike seine Aufwartung macht in Philly, na, da hatte man dann eine schöne Polizeiserie.
eine coole Polizeiserie.
Ja. Das sowieso. Mit Dreck am Stecken und allem. Also die könnte sich wahrlich sehen lassen.
Genau. Und ja gut, mit Baujahr 47. Ja.
Kann man machen.
Kann man machen, ja. Und gut, er war jetzt auch nicht der da irgendwie die Mega-Action immer gemacht hat, sondern also eher so die smarte Mega-Action. Also jetzt nicht so körperlich, sondern eher geistig, wenn dann.
Ja, aber auch selbst körperlich hat er es ja drauf, wie wir in mehr als einer Folge sehen durften.
Nee, ich denke jetzt eher so generell an den Schauspieler als an die Figur.
Also, ja, nu.
So gesundheitstechnisch und so, ne? Kurt Russell hat
okay,
jetzt in
seiner letzten Rolle. Okay, dann würde ich sagen, schließen wir das Rekapitulieren langsam mal ab mit dem Fazit. Wie ich es jetzt mal in 2,5 Sätzen zusammenfassen würde, ein gutes Warm-up zu einer genialen Staffel 2.
Ich habe neulich in, und ich überlege gerade, welcher Podcast das war, wo derjenige meinte so, guckst du denn Better Call Saul? Ja, aber ich habe Breaking Bad noch nicht gesehen oder angefangen. Und die dann auch so meinten so, ja, ich glaube, man muss Breaking Bad gesehen haben, dann macht irgendwie Better Call Saul mehr Spaß. Also, wie wäre jetzt eure Empfehlung der Reihenfolge des Anguckens? Erst so Breaking Bad und dann sich
in den... Ich sag mal so, wenn ich das gleich mal sofort beantworten darf.
Ja.
Ich würde es definitiv empfehlen, zumindest einmal Breaking Bad komplett gesehen zu haben, bevor man sich an Better Call Saul wagt, weil macht es in meinen Augen definitiv mehr Spaß, weil man dann diese Auftritte von Leuten mehr zu schätzen weiß.
Genau.
Wobei ich aber auch sagen muss, ich hätte mir mehr Gastauftritte schon erwartet, nachdem man davon ja schon in den Medien berichtet hatte, dass diverse Leute ihre Aufwartung machen. Und im Grunde genommen sind es ja nur Micho und Nacho gewesen, die wirklich Präsenz in Breaking Bad gezeigt haben.
Genau, also wir hatten durch Nacho so ein bisschen die Verbindung zu Micho, also zu Dingens hier, wie heißt er nochmal?
Tuco.
Tuco Salamanca.
Ansonsten, hätte ich mir gewünscht, dass zumindest irgendwie mal der eine oder andere, und wenn es irgendeine Nebenfigur ist, mal durchs Bild huscht oder so. Oder man irgendwann mal so die Kamera in irgendeiner bekannten Location kurz stehen bleibt. So.
In der Tat. Aber wie ich ja auch schon berichtete in der ersten Folge, wo wir drüber sprachen und ich vom Screening erzählt habe, gab es ja das Q&A mit Bob Odenkirk und es kam natürlich die Frage, auf die alle gewartet haben, wie es denn aussähe mit Walter und Jesse. Mhm. Und er nur sagte, in Staffel 1 werden wir sie nicht sehen.
Genau, also dass
Staffel
dass die beiden,
2 ist schon bestellt.
Ja, dass die beiden in der Serie auftreten, stand, glaube ich, schon fest oder war zumindest ein Rumor des quasi Feststehens. Aber war halt noch nicht klar, wie und wann.
Ja, aber wir haben ja auch schon ausdiskutiert, weil wir haben ja alle Breaking Bad gesehen, dass dieses erste Gespräch zwischen Jesse, Walter und Saul klar darstellt, dass die sich vorher noch nie gesehen haben, bewusst.
Ja.
Von daher ist es halt auch schwer, die dort einzubauen.
Ja.
Na, das geht dann wirklich nur als Cameo-Auftritt, dass die irgendwo in, einem Diner rumsitzen. Und da muss ich ja auch sagen, vielleicht, das ist jetzt sogar ein Gedankensblitz, Gedankensidee.
Man könnte so argumentieren, dass Dingens hier...
Lass mich doch mal eine Idee kurz ausführen.
Dass Jesse in seinem Drogenrausch irgendwie Mike einfach verdrängt hat.
Wäre eine Option. Aber was ich
ganz kurz noch einwerfen möchte, unser guter Jonathan Banks hat ja auch bei Gremlins mitgespielt.
Ich weiß. Ja.
Die Polizisten. Ich wollte es dir nochmal sagen. Wegen
ich dachte, das Hamlin war der Anlass dafür, dass du gesagt hast, Hamlin und Gremlin.
Nee, ich glaube, es war Florian, oder?
Oder Flo.
Florian hat den Witz gebracht.
Ich habe den gebracht, aber ich, oh Gott, ich kann mich absolut aber nicht mehr erinnern, warum. Ich glaube
eher wegen des, weil es sich drauf reimt und der halt so, so ja.
Weil er so ein Magger ist, so ein
Grumpy, Grumbling ist.
Dingsy.
Ja. Okay.
Anyway, würde ich jetzt mal ganz kurz meinen spontanen Geisteskram hier äußern, bevor ich es wieder vergesse.
Ja, bitte.
So von wegen Cameo-Auftritt mäßig. Und Gus Fring. Ne? Mhm. Die könnte man ja einbauen, weil, wie wir auch aus Breaking Bad wissen, hat ja der gute Saul Goodman Connaggies via unserem Opa, ne, Mike. Mhm. Und von daher könnte ich mir eine Szenerie vorstellen, wo Mike im Auftrage des Gastring irgendwie dort durch die Walachei geht oder in eines der Restaurants, besser gesagt. Und einer von denen, also zum Beispiel Jesse und seine Kumpels dort, weil er Jesse ja auch damals bei so einem Treff gesagt hat, wo Walter das erste Mal mit Tuco ein Treffen ausmacht auf diesem Schrottplatz. Hm. Weil er meint, bist du eigentlich bescheuert? Guckst du zu viele Krimi-Filme oder was ist los? Ich habe meine Deals immer in der Öffentlichkeit in irgendwelchen Malls, in irgendeinem Kneipending oder in irgendeinem Diner oder was auch immer veranstaltet. Ja. Und dann könnte man natürlich dazu übergehen, ein solches Jesse vertickt kleine Drogen-Deal mit seinen Essays hier, wie heißt er noch? Slingy Pete oder wie heißt er? Pete und der Dings, der dicke, große. Namen sind nicht so meine Stärke.
Ja.
Badger.
Badger, ja.
Genau. Mhm. Und ja, dass die da halt irgendwo in einem Restaurant von Gus Fring rumhocken und sich Burger und Fritten und Zeug und Chicken-Kram reinziehen und daher dort zumindest mal Jesse als Cameo-Auftritt im Hintergrund zu sehen ist. Während Mike zu Gast geht, um dort irgendeinen Deal zu besprechen. Sowas könnte ich mir in Staffel 2 durchaus schon vorstellen.
Mm. Das wäre witzig. Aber das wäre auch irgendwie so, pro Staffel immer mehr Kontakt. Erst nur sehen, dann sprechen und dann machen. Pro Staffel.
Ja. In der Tat.
Aber nein.
Ja, also von daher, die Connection von Mike und jetzt der Jimmy wird ja so oder so verstärkt werden müssen.
Ja, wen wir auch
die das innerhalb der Zeitspanne zu Breaking Bad auch gebacken kriegen, dass die so ganz dicke sind.
Wen wir auch schon früher sehen könnten, ist vor allem, weil ja gern so Polizisten im höheren Ämtern da auch schon des Längeren verweilen und das sich ja meist auch durch eine längere Karrierelaufbahn abzeichnet, dass von den bekannten Polizeifiguren, der eine oder andere schon mal zu sehen ist.
Du meinst der Polizeichef?
Polizeichef oder ja, irgendwen von dem Polizei Albuquerque auf jeden Fall. Sie ihn ja schon ja ganz gut kennen sozusagen.
Ja, weil ja auch Gus Fring die Polizei regelmäßig unterstützt mit diesem komischen Laufdingens, den sie da veranstalten und Kram. Und bei der Gelegenheit könnte man natürlich, weil natürlich auf Basis dessen, dass Mike ja immer wieder dann auch drogentechnisch da wohl in Aufwartung erscheint, Dean Norris mal als anfänglichen noch unterwegs DEA-Agent durchs Bild laufen sehen könnte, bevor er etwas mehr Verantwortung trägt bei der Polizei. Wäre auch eine Idee, oder?
Ja.
Hätte, könnte, wäre möglich.
Jo, alles im
Auf jeden Fall möglich. Kann man sich darauf freuen.
Das sowieso. Also, was wir natürlich klarstellen müssen, ist, oder was ich mir erwarte, sage ich mal, ist, dass in Staffel 2 jetzt definitiv mal Gas gegeben wird zum Thema, er wird Saul Goodman. Weil sonst zieht sich dann doch schon ein bisschen arg lang hin, finde ich.
Ja, also Staffel 1.
So 10 Folgen Vorbereitung ist genau. Okay.
Ja, Staffel 1.
Aber er hat ja jetzt auch am Ende gesagt, das passiert mir nicht wieder, dass ich hier einen auf ehrlicher Haut mache. Mhm. Also muss jetzt was passieren.
Ja.
Ne, also mit dem Cliffhanger haben sie quasi die Gondel ganz hochgehängt zum, jo, jetzt geht's los.
Ja, Fun Fact, Dean Norris hat in Gremlins 2 mitgespielt.
Jo.
Oh Gott.
Ich wollte wissen, wie alt der eigentlich ist. Baujahr 63 übrigens. Und bei Eine schrecklich nette Familie. Ja, Akte X natürlich. Ansonsten ja, auch mal alles mitgenommen, wo man so mal mitgespielt haben kann.
ja, der war nicht untätig. Ich habe ja nach Breaking Bad auch diverse Filme gesehen, wo er immer wieder als Streifenpolizist auftaucht.
Ja, er spielt doch einfach nur Polizisten. Einfach so.
Ja, das ist so wie der Schwarze aus hier Die Hard, der Typ, der da im ersten den Streifenpolizist spielt, der da Konnekis dann hat per Funk mit Bruce Willis. Der spielt ja auch immer und überall nur Bullen. Immer den donutfressenden Vorstadtpolizisten.
Du meinst den aus Aller unter einem Dach?
Genau.
Ja.
Wo er auch einen Polizisten spielt.
Ja, genau.
Ja, es gibt so Leute, die werden irgendwie auf eine Rolle festgenagelt und kommen da nicht mehr raus.
Ja, genau.
Ja, und von daher?
Ja, dürfen wir gespannt sein. Also Staffel 1 hat jetzt so den Grundstein gelegt. Damit der Zuschauer weiß, so, wo stehen wir und den Grundstein für die Entwicklung von Jimmy McGill bzw. Saul Goodman. Und ja, wie du gesagt hast, jetzt so die letzte Folge war dann so das Ausschlaggebende, dass Jimmy jetzt doch mal so nicht mehr so viel auf Good Guy macht.
Auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt nochmal einen ganz kurzen Blick auf die Zahlen werfe, und damit sind die Quoten der USA gemeint, für die, also je länger die Folgen am Start sind, da kommen immer noch neue Views hinzu. Ja, also die Tendenz steigend. Weil jetzt die aktuelle ist nur bei 2,53, aber das hatten wir auch schon bei den früheren Folgen, aber die sind jetzt auch nochmal nachgeklettert.
Ja.
Also. Was ich ganz nice finde. Also das beruhigt einen so ein bisschen, dass es auf jeden Fall noch mehr als Staffel 2 geben wird. Hoffe ich, dass sich die Quote hält und dass sich das dann auch rentiert. Weil wenn ich eins hasse, ist, dass mir eine Serie extrem gefällt und die dann sehr zeitnah wieder dicht gemacht wird.
Das passiert hier gar nicht. Also ich denke mal nicht, dass das Schlimmste passiert und irgendwie von wegen so, ja, wird irgendwie im Verlauf nicht mehr so erfolgreich und dann sagt man sich, okay, dann bringen wir das jetzt hier noch irgendwie zu Ende. Hoffe, dass wenn dann das eintritt, dass sie wenigstens das noch machen können und dann das vernünftig zu Ende bringen. Und ja, Staffel 2 wurde ja schon im letzten Jahr bestellt. Ansonsten läuft es ja bei Netflix recht zuverlässig. House of Cards Staffel 4 auch schon announced nächstes Jahr. Und ja, jetzt haben sie jetzt zuletzt nicht so viel die Werbetrommel gerührt, sage ich mal. Weiß sich jetzt auch gerade halt mit so ein paar Filmreleases, beziehungsweise jetzt geht die Tage Game of Thrones wieder los. Ja, ansonsten die Zahlen hatten wir ja schon mal geguckt, bei Breaking Bad sah es ja ähnlich aus.
Und also ich glaube, jetzt hat die Serie sich also schon mal ein Fundament und wenn dann in Staffel 2 diese Cameos oder diese wiederkehrenden Charaktere kommen, dann kann die Serie auch eher wachsen und sich noch ausbauen, so wie Breaking Bad auch. Halt dadurch noch ein bisschen mehr unterstützt und ja, wenn sie jetzt nicht irgendwelche totalen Fehler machen, dann könnte das eigentlich so weitergehen.
In der Tat.
Glaube ich und hoffe ich. Also, wenn ich jetzt so abschließend darauf zurückblicke, ob ich, wie ich die Serie finde, muss ich sagen, ich muss sie nochmal gucken.
Ja, das auf jeden Fall.
Also aber weil es ist halt ein wirklich, also auch zu Breaking Bad, ein merklich anderer Stil so irgendwie. Ich weiß aber noch nicht ganz genau warum und das möchte ich halt dann irgendwann rausfinden, indem ich dann auch nochmal Breaking Bad gucke und dann rausfinde, was da jetzt genau anders ist. Und naja, sonst mehr kann ich dazu eigentlich jetzt auch noch nicht großartig sagen. Ich muss das nochmal gucken und auch auf Englisch nochmal und
definitiv.
Dann denke ich da nochmal drüber nach.
Und eins muss ich noch ganz kurz anmerken, weil ich habe ja, als wir die 9. Folge besprochen haben, mal angemerkt, dass ich etwas vermisst habe. Filmtechnisch, ihr erinnert euch?
Ja.
Was war das?
Da bin ich gerade mein Gehirn am Durchforsten. Moment, diese GoPro, ach so, die Zeitraffer hatten wir nicht. Ja, stimmt.
Doch, hatten wir jetzt in Folge 10.
Was? Nein.
Ja, doch. So, du meinst diese überblendenden Dinger.
Ja, diese kurzen Timelapse-Einspieler von wegen Sun Up, Sound Down oder Verkehr und Kram. Waren ganz kurz ja. Also so eine Chicago-Sequenz.
Was, mit wo, dabei. Wie, nee. Hab ich nicht,
wo sie da gezeigt haben, wie sie die Leute abziehen.
Genau.
Hä, wo sie die Leute abziehen, das war einfach nur verschnellertes Material zusammenkompositioniert.
Ja, aber da waren immer kleine Snippets von Timelapses dabei, wie die Sonne aufgeholt, wie der Verkehr darum marschiert und so.
Ach so, okay, ja gut.
Da ist es
okay,
mir nämlich brennend aufgefallen, dass ich in der letzten Folge mich noch beschwert habe, dass sie solche Stilmittel nicht eingesetzt haben. Und bums, wie bestellt, zum Staffelfinale
befriedigen sie
diesen Wunsch.
Ja, schon, irgendwie, ja.
Ja, ich sag mal so, es ist ja auch schön, dass sie es so dezent gemacht haben, weil ich muss sagen, mir ist das erst so bewusst aufgefallen, diese Technik bei Breaking Bad, weil die haben es ja da wirklich in jeder Folge immer wieder sehr schön in Szene gesetzt. Mhm. Andere Serien reizen das, finde ich, über Gebühr aus. Und dazu zähle ich House of Cards. Auch wenn ich es eine großartige Serie finde, allein schon den kompletten Opener aus diesem Stilmittel zu bauen, finde ich nervig.
Ach so, nee, ich finde
auch wenn es schöne Bilder sind, aber ich finde es halt so hart übertrieben. Toll. Und bei The Walking Dead genauso. Das komplette Intro besteht nur aus Timelapse-Material, auch wenn es schön gemacht ist, aber ich finde das dann schon wieder übertrieben. Ich finde es halt besser, so wie in Breaking Bad, immer so partiell kurz eingesetzt für Überblenden und Zeug.
Bei The Walking Dead aber auch dann immer die aktuellen Orte zeigen quasi.
Ja. Aber ich finde es halt ein bisschen überreizend, es ausschließlich so prägnant zu machen.
Gut.
Aber gut, das ist meine persönliche Meinung.
Das ist eine andere Folge, in der wir vielleicht über diese Serie mal reden.
Das sowieso, weil Walking Dead steht auch auf dem Zettel.
Okay. Ja, da
Problem ist halt, dass Staffel 5 auf Netflix noch nicht verfügbar ist.
Ja, die lief auch gerade erst. Ist doch gerade erst zu Ende gelaufen, also.
Ja, und?
Das ist ja
nur, ich sag nur Better Call Saul, 2-4 Stunden später.
Ja, The Walking Dead.
Walking Dead ist doch, soweit ich weiß, auch Netflix Original, oder?
The Walking Dead? Nein.
AMC.
Ja, aber AMC ist ja quasi fast Netflix.
Nein.
Die sind doch ganz gute Freunde.
Ja, das ist AMC. Und vor allen Dingen ist das eine klassische Fernsehserie. Also unter anderem Hyundai ist Sponsor und ja.
Ach, deswegen fahren die da immer solche Autos.
Das ist AMC. Das sieht man auch immer, wenn ja quasi am Ende der Folge und so. Nee, das ist eher so klassische Fernsehserie, wie man so schön sagt.
Merkt man allein schon an den Schwarzblende-Werbebreak auf Blende, neue Szene.
Ja, genau.
Zum Glück ist das auf Netflix rausoperiert. Da siehst du nur eine kurze Schwarzblende.
Gar nicht erst eingebaut. Ja. Weil, oder? Nee.
Ja, nee, du siehst ab und zu so
läuft ja auch im Fernsehen.
Schwarzblenden.
Ja, Übergänge. Nee, man sieht das, glaube ich, trotzdem.
Ist ja egal, können wir drüber sprechen, wenn wir drüber sprechen. Also
ja, muss ich aber auch nochmal
Walking Dead in Angriff nehmen.
Gucken irgendwie oder so.
Das wird auch ein Marathon, ich sag's dir.
Das ist auch leider so eine Serie, die im deutschen Free TV zumindest über deutlich Verzögerungen immer läuft.
Ja, interessiert mich ja gar nicht. Solange sie es pünktlich auf Netflix raushauen. Und die vierte Staffel, kaum war sie raus, hatte ich sie durchgeguckt. Und das fand ich auch schade.
Ja, die lief ja nur auch schon letztes Jahr. Beziehungsweise, also letztes
Jahr.
Ja,
die vierte Staffel kam ja jetzt erst vor kurzem.
Man schweift ab.
In der Tat.
Wir sind ganz kurz mal erwähnt, Breaking Bad, The Walking Dead hat so ein, dieses typische Mid-Season Ding.
Was?
Mid-Season Final. Also sie
machen
immer einen Break in der Mitte und die Folge ist dann auch so Halbstaffelfinale mäßig gestaltet.
Du meinst so wie Staffel 5 von Breaking Bad, er geht aufs Klo und findet das Buch.
Ja, ich weiß gar nicht, wo der Break ist, weil ich habe das ja im Stück geguckt.
Das ist genau der Cliffhanger zum Mid-Season-Finale, wo dann auch längere Wochen Pause war.
Das wird ja auch teilweise irgendwie, zumindest wurde es, glaube ich, bei Maxstorm oder so beworben mit Staffel 1 bis 6 oder irgendwie was mit 6er Staffel. Ich so, ja.
Ja. Scheiß Marketing. Muha.
Also bei allen Plattformen sind nur alle vier Staffeln bisher verfügbar. So viel dazu.
Ja, natürlich.
Gut, dann.
Aber wir wollen jetzt nicht weiter über The Walking Dead sprechen.
Sondern euch über das Wasser nach Hause schicken oder so. Rauchend.
Was ist los?
Ich habe gesagt, wir wollen euch über das Wasser nach Hause schicken, rauchend.
Aha. Was auch immer du damit sagen willst.
Richtig. Ich bin auch etwas leicht verstört.
Ja, ich spiele auf den Rausschmeißer an.
Ach so, ja, okay. Jetzt. Das ist ungefähr so verwirrend, wie ich dich mit der Laser 3.
Ja, genau.
Ja. Da warst du auch auf so Rolle.
Da war ich auch sehr komplett draußen, weil ich habe nicht an den Laser gedacht, sondern an den Laser. Ich so, Laser 3?
Dabei habe ich mit E gesprochen und nicht mit
Ja, nee, aber kommt trotzdem der Laser an.
Ja, sei es drum.
Bist du auch so ein Laser-Einhorn-Regen-Fanatiker.
Ja, und wer jetzt sich wundert, worüber uns wir gerade beäumeln, dem sei hier an dieser Stelle nochmal ganz ausdrücklich die Special-Folge 42 mit der Antwort auf alles der Nerd-Emissionen. Unter anderem haben wir den Captain Max Snyder.
Hallo.
Nummer 1, First Lieutenant, meine Wenigkeit, und den Doktor.
Den Grumpy Doktor. Muss
man den sagen. Grumpy Doktor Flo. Und weitere Stargäste wie Darth Vader und Marcel Reich-Ranitzky, die Harpie und vieles anderes. Fieder und Vierbeiner.
Bija auch ganz kurz, sie sagt auch ganz kurz was, Frau Janeway. Wer? Frau Janeway.
Bija also, ist auch kurz dabei.
Ja, also viele, viele illustre Gäste, Themen und ein sehr wunderschönes Hörspielcharakter.
Krasse Spezialeffekte.
Krasseste Spezialeffekte.
Krass. Mega.
Mit Foley Artists ausgetüftelt. Live im Studio. Live on board, Entschuldigung. Ja. Viel Beamerei, viel lecker Essen aus dem Replikator. War eine sehr, also von allen Folgen Nerd-Emissionen, die ich so mitgewirkt oder gehört habe, finde ich die momentan echt am besten. Hat Spaß gemacht.
Jo. Gut,
das nochmal werbewirksam dazu. Und demzufolge würde ich jetzt mal sagen, kommen wir definitiv zum Abschluss des heutigen Marathons. Staffelfinale Better Call Saul. Wer jetzt diese Folge als erste hört, der hat leider was verpasst und sollte die anderen 8 Folgen, die wir dazu haben, 9, Entschuldigung. Na, wir haben insgesamt 9 Mal aufgenommen, weil die erste Folge Better Call Saul Besprechung umfasst 2 Folgen der Staffel. Demzufolge muss man immer eine abziehen bei uns, zumindest für Staffel 1. Kann sie gerne auf stingtalks.de nachhören, würde ich doch empfehlen, weil wir hatten viele lustige Momente und haben auch ausführlich alles besprochen, was man besprechen kann. Wer gerne Feedback geben möchte, darf das natürlich auch jederzeit tun auf stingtalks.de, in iTunes, auf Twitter, auf facebook.com/sting.de. So, mehr fällt mir dazu nicht ein. Und demzufolge bedanke ich mich natürlich wie immer bei meinen Mitsprechern, Mitzusehern und Mit-Nerds unter uns, dem Technikguru Mac Snyder und Flo, the Magician of Camera. Ja, das an dieser Stelle. So, ihr dürft jetzt Tschüss sagen und dann haut uns der Meister der Mats den Rausschmeißer mit rauchendem Wasser um die Ohren.
Tschüss.
Tschüssing.
Auf Wiederhören, bis neulich. Adios. Ciao.